Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, Tag zusammen. Heute geht es hier um investigative Recherche und dafür habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner gesucht. Daniel Drepper, kommissarischer Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Hallo Herr Drepper.
Guten Tag, hallo.
Herr Drepper, das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann und Frag den Staat, die haben vor ein paar Tagen die hessischen Akten zu den NSU-Morden veröffentlicht. Die sollten ja eigentlich noch 30 Jahre geheim bleiben. So aus Sicht eines Investigativreporters, war das jetzt ein großer Coup?
Ich bin grundsätzlich großer Freund davon, wenn Originaldokumente veröffentlicht werden und wenn Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, die wichtig sind für die Diskussion von uns allen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ich bin kein Experte für NSU-Recherchen und oder den hessischen Verfassungsschutz. Deswegen kann ich nicht 100% einschätzen, wie viel Neues da jetzt noch drin war. Es gibt ja eine Reihe von KollegInnen, die in Hessen regelmäßig auch schon über diese Dinge berichtet haben. Martin Steinhagen unter anderem und weitere, auch mit seinem Buch. Deswegen, glaube ich, war auch vorher schon einiges bekannt. Aber grundsätzlich finde ich das total gut, dass sie das gemacht haben. Und weil sowas ja auch immer eine Aufmerksamkeit gibt für Recherche, für Journalismus, für Transparenz, habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ist es denn nötig, dass es mehr Aufmerksamkeit für Recherche und Transparenz geben muss?
Ich glaube natürlich, dass es nie genug Recherche geben kann. Ich mache das selber seit einem guten Jahrzehnt. Ich bin als Vorsitzender vom Netzwerk Recherche auch ehrenamtlich aktiv, dass ich versuche, mehr Recherche zu fördern und zu fordern, wie wir das nennen, in den Redaktionen. Also meiner Ansicht nach gibt es immer noch viel zu wenig Recherche, weil ich sehe, wie wahnsinnig viele Themen man machen könnte, wie wahnsinnig viele Themen bei uns auflaufen, wie viele Leute sich melden, was wir dann in den verschiedenen Rechercheteams, also ich persönlich, aber auch die Leute, mit denen ich arbeite, gar nicht schaffen. Also ich glaube, es könnte noch viel mehr geben und ich glaube, es gibt, wenn man jetzt sagen würde, wovon gibt es zu viel, wovon gibt es zu wenig, es gibt im Zweifel zu viel Meinung und zu wenig Recherche, deswegen je mehr, desto besser.
Ist, glaube ich, ein vernünftiger Standpunkt. Jetzt hat ja aber der hessische Verfassungsschutz Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen der unrechtmäßigen Weitergabe von als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten. Also für den oder die, der die Unterlagen weitergegeben hat, könnte es ungemütlich werden, wenn dann dieser Mensch ermittelt wird. Also generell, der Schutz für Whistleblower ist in Deutschland nicht so gut, oder?
Das ist richtig. Es gibt keinen vernünftigen Whistleblower-Schutz in Deutschland bisher. Das ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, in Teilen besser. Da ist es so, dass es bestimmte Programme gibt. Da ist es so, dass Menschen sich auch an Stellen wenden können. Hier in Deutschland ist es immer noch so, dass Leute ein Risiko eingehen. Also ein Risiko geht man immer ein, wenn man Sachen weitergibt, die man nicht weitergeben darf. Aber ein größeres Risiko als anderswo. Und dass es noch wichtiger ist für JournalistInnen, entsprechend Schutzmaßnahmen zu treffen und die Quellen da auch durchzugeleiten, sodass die Quellen nur ein kalkulierbares Risiko eingehen und nicht irgendwelche Dinge tun, die sie dann später bereuen.
Ist das auch Aufgabe eines Journalisten, darauf zu achten?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ist das Aufgabe. Es ist natürlich so, dass wir auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, die Menschen, mit denen wir sprechen, zu schützen. Quellenschutz geht für uns JournalistInnen, die recherchieren, die Investigation betreiben, über alles. Das ist das Wichtigste, weil ohne unsere Quellen könnten wir die Arbeit nicht machen. Und wir müssen natürlich dann alles dafür tun, dass die Leute so geschützt sind, wie es nur geht. So, in manchen Recherchen ist es natürlich so, dass klar ist, wenn man diese Sachen jetzt öffentlich macht, dann können gewisse Menschen vielleicht nicht geschützt werden, dann müssen die Menschen sich das überlegen. Aber ich als Journalist, ich gehe mit Menschen, die sich an mich wenden, das durch. Ich sage, hey, wie ist das Risiko? Wo könnten Probleme liegen? Was können wir tun? Und an welcher Stelle wird es für dich als Quelle problematisch? Und dann ist es quasi an dir zu überlegen, möchtest du das Risiko auf dich nehmen, ja oder nein? Also als Beispiel, wenn mir jemand Dokumente zukommen lassen möchte, dann überlege ich mir, wer hat diese Dokumente noch? Wie groß ist der Kreis der Menschen, die Zugriff haben? Wie wahrscheinlich ist es, dass klar ist, von wem diese Dokumente kommen? Und hat die Person eine ausreichend plausible Möglichkeit zu leugnen, dass es von ihr gekommen ist. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es von der Person gekommen ist, zu sagen, nein, es war nicht von mir, es kann auch von dort oder dort gekommen sein und es hat keine rechtlichen Konsequenzen möglich. Also diese Dinge, die spielen wir dann im Zweifel durch und dann muss die Person wissen, ob sie damit mitgeht oder nicht. Aber das finde ich ist absolut der Job von recherchierenden JournalistInnen, solche Sachen auf dem Schirm zu haben und damit Quellen gemeinsam drüber zu sprechen.
Und deswegen sind ja auch diese, ich glaube, 1200 Seiten, was es waren, der NSU-Akten abgetippt worden, ne? Damit man dieses Wasserzeichen nicht findet und nicht rausfinden kann, von wem es ist.
Genau, das sind so Sachen, die man natürlich gucken muss. Wo ist was rückverfolgbar? Können ja auch teilweise zu einzelnen Druckern Sachen rückverfolgt werden, weil die Spuren hinterlassen, digitale Rückstände. Also das sind so Sachen und das haben die KollegInnen natürlich super gemacht bei Frag den Staat. Die haben ja auch erfahrene Rechercheurinnen im Team, zu zeigen, hey, wir wissen, was wir tun, wir tippen das ab, wir wollen hier niemanden gefährden.
Heißt das denn, dass Digitalisierung eigentlich schlecht ist für investigative JournalistInnen? Das heißt, früher hat man was kopiert und weggegeben oder per Post geschickt, irgendwo eingeworfen. Und heute kann man ja irgendwie IP-Adressen rausfinden. Und auch diese Vorratsdatenspeicherung ist ja für JournalistInnen echt ein Problem.
Also erstmal ist es ja grundsätzlich super, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, so große Datenmengen als Journalist zu empfangen, zu analysieren, zu verarbeiten. Also Geschichten wie die von Edward Snowden, aber auch andere Enthüllungen, Panama Papers und ähnliches, wären ja vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, weil keiner die Chance gehabt hätte, diese Datenberge irgendwo rauszutragen, physisch, und die dann auch zu analysieren. Das ist ja auch ein Punkt. Mittlerweile gehen investigative Journalistinnen ja teilweise mit so großen Datenmengen um, dass sie nur über technische Mittel eigentlich sinnvoll ausgewertet werden können, weil das kein Mensch mehr lesen kann alles. Oder verbinden kann auch. Also die Verknüpfung von Informationen aus verschiedenen Datenbanken. Taucht jemand hier auf, der schon dort aufgetaucht ist, und was sagt uns das eigentlich über diese Person? Das sind alles Sachen, die wären nicht möglich gewesen. Die Verfolgung von Bildern im Netz, von Videos im Netz, von Menschen, die irgendwo Spuren hinterlassen, das sind ja alles Möglichkeiten, die gab es vorher nicht. Und es hat sich wahnsinnig viel geöffnet, eine ganz eigene, vielfach größere Welt, als sie vielleicht vorher da gewesen wäre für Rechercheurinnen, gerade im Journalismus. Also erstmal ist es sehr, sehr positiv. Und dann gibt es natürlich Aspekte, auf die man total achten muss. Und wie Sie sagen, wo man dann auch ein Gefühl dafür entwickeln muss, was heißt das eigentlich für mich und meine Quellen, wenn ich Sachen veröffentliche, die andere Leute nicht veröffentlicht sehen wollen. Und das ist genau das, was Sie sagen, dass jetzt die Chat-Kontrolle eingeführt werden soll und dann auf einmal irgendwie alle Sachen öffentlich werden, was eine wahnsinnige Bedrohung wäre, gerade auch für Journalistinnen und ihre Quellen. Also solche Sachen, so Überwachung, grundsätzlich staatliche Überwachung, ist immer problematisch, und dadurch ist ja auch sind ja auch diese Sachen entstanden, dass man sagt, okay, wir brauchen sichere Messenger, wir müssen schauen, wie können sich Leute überhaupt an uns wenden. Es gibt anonyme Briefkästen, es gibt Leute, die schicken Briefumschläge mit kopierten Sachen in ein Postfach, also eine ganz klassische Oldschool-Variante, um einfach nicht nachverfolgt werden zu können. Also es gibt genug Möglichkeiten, man muss sich dann halt als Journalist damit auseinandersetzen, damit man dann auch die richtigen Ansprechwege möglich macht.
Mhm. Das sind jetzt mehrere Punkte, die ich noch ansprechen möchte. Das Erste, was mir bei Ihrer Antwort eingefallen ist, mit Fotos und Social Media, was man findet. Es gibt ja diese Hobby-Rechercheure, die Attila Hildmann aufgespürt haben in der Türkei. Da habe ich mir auch gedacht, wieso müssen das Hobby-Rechercheure machen? Wieso schafft das die Polizei in Deutschland nicht?
Ich bin kein Experte für Attila Hildmann und die Suche nach Attila Hildmann, aber so wie ich das verstanden habe, ist den Behörden schon klar gewesen, wo Attila Hildmann steckt. Sie können ihn halt nicht einfach aus der Türkei rausholen, vor Ort fahren, den in den Kofferraum packen und nach Deutschland bringen. So, ne? Ich glaube, das war nicht so, dass niemand wusste, wo der ist. So habe ich das zumindest verstanden. Aber es ist natürlich für JournalistInnen manchmal möglich, Dinge zu tun, die für Behörden und Ermittler nicht möglich sind. Das ist ja auch insgesamt spannend. Das ist ja nicht nur bei der Suche nach irgendwelchen Kriminellen so, sondern auch in anderen Bereichen so, dass man einerseits manchmal vielleicht neidisch ist darauf, dass irgendwie Sachen beschlagnahmt werden können und da irgendwie Sachen gesichert werden können und dann natürlich Behörden Zugriff haben auf Dokumente, die wir als JournalistInnen auch gerne hätten. Gleichzeitig hat man als Journalistin natürlich andere Möglichkeiten, kann auch mal zum Beispiel undercover gehen, kann Leute viel unproblematischer befragen, treffen, Quellen aufbauen, die für Behörden vielleicht schwieriger sind. Und deshalb, das fand ich irgendwie ein gutes Beispiel, wie Journalismus da einen Zweck erfüllen kann, den eine Behörde so in der Form nicht leisten könnte.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Cum-Ex-Skandal denke oder auch an Wirecard, dass dann Journalisten wirklich kommen müssen, sage ich jetzt mal, um das aufzudecken, was ja strafrechtlich relevant ist, versagt da der Staat oder die Staatsanwaltschaft?
Ich glaube, dass es total viele Stellen in unserer Gesellschaft gibt, in der der Staat nicht so gut arbeitet, wie er arbeiten könnte. Es gibt sicher auch Stellen, an denen er versagt hat. Cum-Ex wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel tatsächlich. Da gibt es dann auch Leute natürlich, es ist ja der Staat, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Leute natürlich, die dort aktiv sind. Und es gibt dann Staatsanwaltschaften und Behörden, die wenig bis nichts gemacht haben, die Sachen unterdrückt haben, teilweise die Leute dann angestellt haben, die dabei geholfen haben, diese Sachen weiter möglich zu machen. Und dann gibt es aber andere, so wie die Staatsanwältin Brohilker, die dann halt sehr intensiv und aufwendig und lange dazu recherchiert hat und überhaupt möglich gemacht hat, dass es voranging. Und die seit Jahren dort die Leute vor Gericht bringt und wo ja auch dann Teile der journalistischen Berichterstattung angeknüpft haben und dort dann eine Berichterstattung überhaupt erst möglich geworden ist, weil Behörden dann auch weiter vorgedrungen sind. Also das ist, glaube ich, immer zweischneidig, aber es gibt natürlich ganz, ganz große Teile der investigativen Recherche gründen ja darauf, dass man auch zeigt, hier hat was nicht funktioniert, hier haben Kontrollmechanismen versagt. Ein klassisches Beispiel ist Pflege, aber auch andere Bereiche, wo dann immer wieder auch durch journalistische Recherchen überhaupt erst was in Gang kommt und sich dann halt Behörden damit befassen. Das ist ja eher die Regel als die Ausnahme.
Jetzt ist ja Pflege einer Ihrer Bereiche, wo Sie Ihre Hauptthemenfelder sehen. Jetzt kommen ja immer mal wieder so Skandale hoch, aber so als Mensch, der das nicht so intensiv verfolgt, habe ich öfter mal den Eindruck, okay, da wird ein Skandal veröffentlicht, aber da passiert nichts. Wie frustrierend ist das denn für einen investigativen Reporter? Man hat was aufgedeckt, aber es hat keine Folgen. Kommt das oft vor?
Ja, schon, natürlich. Also ich habe mich vor Jahren intensiver mit Pflege befasst und da dann auch damals ein Buch zugeschrieben und wir haben relativ aufwendig auch Datenbank veröffentlicht und hatten schon das Gefühl, wir haben da relativ viel Arbeit investiert, also bestimmt 1-2 Jahre meines Lebens damals für die Pflege allein, damals für das Buch. Und dann führt es zu einer öffentlichen Diskussion. Leute freuen sich darüber, dass was kommt. Es geht irgendwie voran, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde es der Pflege heute besser gehen als vor 10 Jahren. Mhm. So, ne, das ist genau wie Sie sagen. Das ist dann manchmal schon so Sisyphos-Arbeit, wo man dann halt immer wieder auf Missstände hinweist und es passiert nichts. Andererseits ist es manchmal, glaube ich, so, dass dann doch mehr passiert, als man vielleicht kausal direkt von außen sehen kann. Gerade in diesem Bereich schlechte Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz, Missbrauch in der Arbeitswelt, zu dem ich dann auch unabhängig von der Pflege weiter recherchiert habe, Leute, die krank werden auf der Arbeit und dafür nicht entschädigt werden, Leute, die nicht vernünftig geschützt werden vor Unfällen und Krankheiten, da bekomme ich schon immer wieder gespiegelt, so ja, dadurch, dass hier regelmäßig Berichterstattung da ist, dass klar ist, da guckt jemand drauf, da werden Anfragen gestellt, dass da dann auch sich was bewegt und dass da dann auch Behörden und oder Politik merken, ah nee, wir können das jetzt nicht irgendwie komplett schleifen lassen, weil irgendwann fällt es dann doch auf, weil es gibt halt Menschen, die drüber berichten. Und wenn halt niemand drüber berichten würde, dann würde sicher noch viel weniger passieren. Und das, finde ich, ist dann doch eine gute Motivation zu sagen, nee, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat so ins Nichts veröffentlicht manchmal. Manchmal ist es auch nicht so, manchmal passiert auch direkt was. Aber manchmal denkt man ja auch, man betreut so ein Thema jetzt irgendwie seit Jahren und so richtig passiert nichts. So ist es nicht, glaube ich.
Also Sie sind noch nicht frustriert, sondern haben schon den Eindruck, dass Sie auch eine wichtige Funktion erfüllen als investigative Recherche-Menschen.
Ja, total. Also jetzt, es ist ja immer beschränkt, was eine Person machen kann, aber gerade so dies, was man so in Zusammenarbeit mit anderen und in Teams, in größeren auch erreichen kann, ich glaube, das ist schon total, total positiv und gibt einem auch ein total gutes Gefühl. Also ich habe total das Gefühl, dass das, was ich beruflich mache, sinnvoll ist und dass es irgendwie für diese Gesellschaft eine sinnvolle Funktion ist und dass ich, auch wenn ich darüber nachdenke, was könnte man tun, um in Anführungszeichen, die Welt besser zu machen, so dass das sicher eine der sinnvollsten Stellen ist, an der man arbeiten kann. Absolut, das sehe ich definitiv so und das gilt sowohl für die Arbeit, für die ich bezahlt werde, jetzt bei NDR, WDR und SZ, in der ich die Kooperation leite, als auch vorher bei der Gründung von Korrektiv, als auch als Chefredakteur von BuzzFeed News, aber auch in der ehrenamtlichen Arbeit, also das Netzwerk Recherche, wo ich ja Vorsitzender bin. Das ist halt ein Verein mit mittlerweile mehr als 1200 Mitgliedern. Wir schulen uns gegenseitig, unterstützen Fellowships, wir geben Stipendien aus. Also man merkt da schon in vielen Bereichen, die wir da irgendwie angehen, dass es einfach konkret hilft. So, das ist total befriedigend.
Jetzt haben Sie ja auch schon einige Stationen Ihrer beruflichen Karriere aufgeführt und ich habe ja auch mal geguckt, es gibt ja immer mehr so Recherche, Netzwerke oder Kooperationen, zum Beispiel auch diese Forbidden Stories seit 2017, dass internationale ReporterInnen Sachen aufgreifen, wo sich vielleicht ein Reporter vor Ort nicht mehr traut, weil er gefährdet ist oder wo jemand oder ein Journalist wegen seiner Recherchen getötet wurde. Sie haben auch eben gesagt, durch diese ganzen Datenmengen, die man bekommt, das kann man alleine gar nicht mehr verarbeiten. Also Netzwerke, größere Netzwerke sind sinnvoll. Diese Kooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es ja auch schon länger. Ich habe hier irgendwo die Zeit stehen. Ich glaube, seit 2014, genau. Wie funktioniert denn eigentlich diese Zusammenarbeit? Weil das ist ja nicht nur diese Kooperation, sondern bei Panama Papers oder anderen großen Sachen, da arbeiten ja international viele Medien zusammen. Wie muss man sich denn das vorstellen, dass Sie dann mit den Chefs von New York Times und keine Ahnung wem in einer riesigen Zoom-Konferenz sitzen und dann heißt es, ich nehme die ersten 100 Gigabyte und ihr kriegt die nächsten?
Das kommt, glaube ich, immer ganz drauf an, was für Kooperationen das sind. Es gibt ja mittlerweile recht etablierte Verbünde wie das ICIJ, das International Consortium of Investigative Journalists, die regelmäßig Kolleginnen aus der ganzen Welt zu größeren Projekten zusammenrufen. Es gibt das OCCRP, das Organized Crime and Corruption Reporting Project, das vor allem in Osteuropa, aber auch mittlerweile darüber hinaus zu organisierter Kriminalität recherchiert und dort immer wieder Leute zusammenholt. Und dann gibt es weitere, auch teilweise spontan sich zusammenfindende Verbindungen. Und gerade bei diesen größeren Kooperationen ist es ja so, dass die schon auch sehr feste Strukturen haben, wo es dann eigene Foren gibt, in denen sich ausgetauscht wird, die gesichert sind, wo es dann Infrastruktur gibt für gemeinsame Calls, wo es auch Leute gibt, die dafür zuständig sind, diese Sachen zu organisieren. Weil das natürlich, wenn man jetzt irgendwie tief in der Recherche steckt, kann man nicht noch nebenher schnell irgendwie eine Kooperation mit ein paar Dutzend JournalistInnen organisieren, sondern das sind natürlich eigene spezielle Rollen, die dann geschaffen werden dafür, was total sinnvoll ist, um solche großen Projekte auszuwerten. Und dann wird natürlich geschaut, wer kann welchen Beitrag leisten, wenn es jetzt um große Datenprojekte geht, was passiert in welchem Land, wer schaut sich welche, keine Ahnung, Bank zum Beispiel an, und dann müssen Ergebnisse geteilt werden, dass andere Leute schauen können, hey, hier bei der einen Bank habe ich jemanden gefunden, der ist aber irgendwie aus Kasachstan, ist hier jemand aus Kasachstan dabei, der sich das vielleicht vor Ort genauer angucken kann. Also das ist halt schon natürlich dann kompliziert und da braucht man dann auch gewisse Regeln und vor allem auch Leute, die sich dafür einsetzen. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt keine feste Struktur, in der wir regelmäßig große Recherchen teilen, aber wir sind auf was gestoßen, was super spannend ist, wo wir glauben, das könnte auch die KollegInnen in Frankreich, Spanien, Italien interessieren, weil es einfach irgendwie dort ebenfalls eine Rolle spielt, weil es irgendwie ein europäisches Thema ist, weil es irgendwie um Dinge geht, die aus Brüssel, in Brüssel entschieden werden oder um Daten, die Europa betreffen oder ähnliches. Und dann kann man sich natürlich auch auf einer etwas informelleren Ebene zusammenfinden und sagen, hey, wir tauschen uns jetzt alle 14 Tage aus. Wir haben jetzt eine Signal-Gruppe. Signal ist eine sichere App, auf der man sich austauschen kann, wo man auch vertrauliche Informationen sinnvoll teilen kann, auch mit Quellen, aber auch mit KollegInnen. Da gibt es dann ja auch die Möglichkeit, das ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber mittlerweile sehe ich das, genau wie Sie gesagt haben, so, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man diese Möglichkeiten nutzt, weil es halt einfach nicht geht, dass man irgendwie zu Hause in seinem Homeoffice irgendwo in Berlin sitzt und dann die großen internationalen Geschichten alleine recherchiert. Das ist einfach nicht möglich.
Jetzt leiten Sie ja die Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Wie funktioniert das da auch so, wie Sie gerade gesagt haben, nur im Kleinen? Irgendwie, Sie kriegen ein Thema und dann heißt das, okay, Fachmann für XY, das ist jetzt der Kollege bei der Süddeutschen Zeitung, aber für, keine Ahnung, diese Firma, da hat schon die Kollegin vom NDR super recherchiert. Tun wir die jetzt zusammen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so grob auf jeden Fall. Also wir haben ja drei Investigativteams in allen drei Medien, die quasi unabhängig von Veröffentlichungszeiträumen, bestimmten Magazinen oder Ressorts arbeiten. Das heißt, die haben tatsächlich die Option, was ein wahnsinniger Luxus ist, zu sagen, wir nehmen uns jetzt 3 Wochen, 3 Monate, 9 Monate, wie viel auch immer man braucht für so Recherchen und schauen, dass wir was recherchieren, bis es fertig ist und nicht bis die nächste Sendung ist, so ungefähr, oder der nächste Tag. Und da ist es so, dass diese ReporterInnen natürlich wahnsinnig erfahren und super stark sind, erstens im Handwerk, in der Recherche, also all das, was wir bisher so besprochen haben, das ist für die alles irgendwie aus dem FF. Und das Zweite ist, dass die natürlich auch dadurch, dass sie das jetzt nicht alle, aber viele schon viele Jahre machen, sehr viele Hinweise auch bekommen und einfach Quellen aufgebaut haben, die regelmäßig mit ihnen über Dinge sprechen. Und da geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, hey, was recherchieren wir jetzt nur? Wo können wir möglicherweise Informationen herbekommen? Sondern es geht eher darum zu überlegen, was recherchieren wir nicht, weil es irgendwie theoretisch so viele Optionen gibt. Und dann die Sachen, die man dann recherchieren möchte, wo man sagt, das wollen wir machen, das ist für uns was Größeres. Da investieren wir jetzt Zeit rein, dass man die halt gut koordiniert und schaut, wo geht man konkret rein und wer kann da am besten unterstützen. Und das ist dann tatsächlich so, wie Sie sagen. Es geht um irgendeine Recherche zum Thema innere Sicherheit, wer hat Kontakte ins BKA, wer hat Kontakte im BND, was ist dann vielleicht noch irgendwie eine andere Firma, die beteiligt ist, hat da schon mal jemand zu gearbeitet oder ist sie in irgendeiner Region, wo jemand dann irgendwie gute Kontakte hat, oder wenn es um irgendwas im Bereich Umwelt geht, sind es wieder andere Leute, die da irgendwie ein Vorwissen haben oder eine Expertise oder die einfach sagen, nee, ich habe da Lust drauf, ich will mich da jetzt einarbeiten, ich finde es wichtig, ich möchte da gerne mit rein, lass uns das versuchen. Und dann schaut man, dass die Teams nicht zu groß werden, dass es nicht auf einmal irgendwie 14 Leute sind und jeder verlässt sich auf den anderen, aber auch nicht zu klein. Also das ist so ein Hin und Her, dass man natürlich immer schauen muss, wer hat auch Zeit und Lust und wie setzt man das sinnvoll zusammen, sodass nicht alle viel zu viele Sachen parallel haben und keiner zu was kommt. Und gleichzeitig aber auch genug Projekte angeschoben werden, dass man schöne Recherchen veröffentlichen kann.
Ihre Aufgabe ist ja da so ein bisschen, ich sag mal, Management. Kommen Sie selber überhaupt noch zum Recherchieren?
Ja, total. Also ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie alles bis ins Kleinste betreuen würde. Im Gegenteil, es gibt ja Ressortleitungen in den drei Häusern. Die haben auch die Personalverantwortung und die kümmern sich auch um die Betreuung der Recherchen. Und es geht bei mir eher darum, dass ich sage, okay, ich schaue, was könnte noch spannend sein, wen könnte man noch zusammenbringen, wenn Fragen da sind, wenn ich mal irgendwie reingehen kann in eine Recherche, um vielleicht zu schauen, wo setzen wir einen Fokus, wen könnte man noch ansprechen. Also es geht sehr viel um so eine, ja, verbindende, kommunizierende, beratende Tätigkeit. Und dann versuche ich selber halt auch zusätzliche Impulse zu setzen und eigene Recherchen aufzusetzen, die ich natürlich in den allermeisten Fällen nicht alleine mache, sondern genauso wie alle anderen Recherchen auch dann in Teams zusammen. Und das ist absolut auch meine Hoffnung, dass das weiterhin funktioniert. Das ist auch die Idee. Sie hatten es gerade schon gesagt, Arbeitswelt, Arbeitsschutz, Machtmissbrauch in der Arbeit sind Sachen, die ich wahnsinnig wichtig finde, wo ich glaube, dass noch mehr investigative Recherchen funktionieren, passieren müssten. Dann Umweltkriminalität, Klima, sexualisierte Gewalt, so Sachen, die wir auch vorher bei BuzzFeed News viel gemacht haben. Das sind Sachen, die ich auch versuche, bei NDR, WDR und SZ anzuschieben. Und da haben auch viele KollegInnen total Lust drauf. Und ein paar Sachen sind wir jetzt auch schon dabei.
Okay, jetzt haben Sie vorhin schon mal erwähnt, Sie kriegen ja unheimlich viele Infos und müssen ja auch auswählen, welche Themen Sie dann wirklich als sinnvoll erachten oder wo Sie vielleicht nach einer Vorrecherche merken, da ist gar nicht so ganz viel hinter oder das ist nicht groß genug für uns vielleicht. Was machen Sie denn mit Menschen, die sich ja vielleicht auch voller Hoffnung an Sie gewandt haben, dass da endlich jemand mal Missstände aufdeckt und dem sagen Sie dann, ah, mehr machen wir nicht?
Ja, das ist total schwierig und eine der unangenehmsten Sachen, finde ich persönlich, an diesem Job, dass es natürlich schwierig ist, von der persönlichen Betroffenheit zu abstrahieren und zu sagen, ja, stimmt, andere Themen sind wichtiger. So, zumal ich ja nicht mal sagen kann, was die anderen Themen sind, die wir recherchieren, weil sie einfach noch nicht recherchiert sind. Ich kann nur sagen, wir haben irgendwie so viele andere Sachen gerade, wir können das nicht machen. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Was ich oft versuche, ist, dass ich den Leuten das sehr klar sage und ich lasse jetzt die Leute nicht hängen und sage, ja, vielleicht mal gucken und vielleicht melde ich mich in 4 Monaten, dann melde ich mich nicht, sondern es kann sein, dass ich das in der Vergangenheit auch mal gemacht habe. Sowas passiert sicher, aber eigentlich ist immer die Hoffnung, dass man sich zurückmeldet und auch relativ zeitnah eine sehr klare Ansage macht und sagt, hey, entweder ja, super, schicken Sie mir doch nochmal was, lassen Sie uns mal reden, ich will ein Gefühl dafür bekommen, ich muss mir da vielleicht noch ein paar Sachen durchlesen und kann das dann bewerten, oder es ist direkt klar, weil es ganz klar ist, das ist ein Einzelfall, da geht es um eine Person, der ist Unrecht widerfahren, aber das ist nichts, was ein strukturelles, systematisches Problem wäre, was möglicherweise in den Tagesthemen landet, weil es so viele Menschen betrifft, weil das muss ja immer so ein bisschen die Idee sein, wenn wir schon mit mehreren Leuten bei NDR, WDR, SZ in eine Geschichte reingehen, dann sollte das schon eine Geschichte sein, die nicht nur jetzt irgendwie 2,5 Leute betrifft, sondern wirklich viele und dass man das dann den Leuten auch relativ schnell sagt und sagt, es tut uns echt leid, es geht nicht. Und was ich dann oft versuche, ist, dass ich sage, hey, haben Sie es denn schon mal bei Ihrem lokalen Medium vor Ort probiert? Das könnte doch was sein für die Thüringer Allgemeine oder den Kölner Stadtanzeiger oder die Frankfurter Rundschau, weil die sich halt auch in der Region dann irgendwie intensiver damit befassen können, auch wenn es vielleicht nicht so viele Leute bundesweit betrifft, aber dann doch vor Ort irgendwie ein Problem darstellen könnte. Und das ist halt manchmal schwierig, weil ich auch weiß aus früheren Anstellungsverhältnissen, dass es im Lokalen und Regionalen manchmal nicht so leicht ist, die Zeit zu finden, in Geschichten tiefer reinzugehen. Die Leute sind dann manchmal einfach auch enttäuscht davon, dass sie vor Ort kein Gehör gefunden haben, aber dann ist es halt einfach so. Aber das sind so Sachen, die ich dann häufig zumindest noch anzubieten versuche, dass ich sage, hey, ich glaube, die und die Anlaufstelle könnte gut sein, probieren Sie es doch einfach da. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann.
Das ist, glaube ich, echt auch für Sie nicht so einfach, wie Sie auch gerade gesagt haben. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel an eine lokale Zeitung weiterleiten. Es hat ja Nachdem Verleger Dirk Ippen die Veröffentlichung der Recherche zum Machtmissbrauch von Julian Reichelt gestoppt hatte, hat ja Korrektiv eine Umfrage gemacht unter Lokalzeitungen. Und da kam raus, dass öfter Rechercheergebnisse auch nicht veröffentlicht werden, weil vielleicht auch der Verleger das nicht wollte. Also da bleiben doch vielleicht auch eher auf regionaler oder lokaler Ebene Skandale unentdeckt.
Also erstmal glaube ich, dass es unglaublich viele unentdeckte Skandale gibt und dass es noch wahnsinnig viele Sachen gäbe, die man veröffentlichen müsste. Also in diesem Leben wird mir die Arbeit nicht ausgehen und vielen anderen Leuten auch nicht. Aber manchmal glaube ich, ist es auch in Ordnung, dass Sachen nicht veröffentlicht werden, weil sie einfach nicht die Größe und die Problematik und die strukturelle Bedeutung haben, die sich man sich vielleicht als selber Betroffener wünschen würde. Das geht mir ja genauso. Ich ärgere mich auch über Sachen in meinem täglichen Leben, wo ich denke, ah, da müsste eigentlich mal jemand was drüber machen, aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Und dann ist es aber schon so, und das glaube ich auch tatsächlich, dass es einfach keine gute Entwicklung ist, dass im Lokal- und Regionaljournalismus seit Jahren und Jahrzehnten der Produktionsdruck größer wird und der Konkurrenzkampf unter Medien abnimmt. Es gibt einfach mittlerweile relativ viele Regionen, in denen eine Zeitung ein Monopolist ist und die Region dominiert. Und wenn die Zeitung dann sagt, ich mache dazu nichts, dann kann dazu nichts gemacht werden, weil die eine Zeitung, die es gibt, hat es abgelehnt. Das ist total das Problem. Und dass es halt sehr oft sehr wenig Zeit für Recherchen im Lokalen gibt. Und dass es schon eine Ausnahme ist, wenn jemand sich mal einen Tag oder zwei mit irgendwas beschäftigen kann, was halt oft nicht reicht, um eine Geschichte wirklich großzuziehen. Und dass es da sehr viel am persönlichen Einsatz und der persönlichen Kraft der einzelnen Leute, die dort vor Ort arbeiten, liegt, da dann erstmal überhaupt solche Recherchen zu starten und dann vielleicht irgendwann auch mal eine Struktur zu schaffen, dass die VerlegerInnen einsehen, dass es sinnvoll ist, einen Teil ihrer Investitionen in Recherche zu investieren, die vielleicht nicht direkt sich übersetzt in Klicks, in gefüllte Zeitungsseiten. So, das ist was ich wahnsinnig problematisch finde und total schwierig, was man da machen kann.
Jetzt gibt es ja in den USA zum Beispiel Untersuchungen, wo es irgendwie auch keine Lokalzeitung mehr gibt. Da steigt Machtmissbrauch oder da ist Demokratie schädigend. Und wenn Sie sagen, wir haben halt vielleicht viele Bereiche, wo es nur eine Zeitung gibt und da passiert halt nichts, will ich jetzt niemanden unterstellen, aber vielleicht, weil der Verleger mit den Bauunternehmen, der immer mit dem Rathauschef klüngelt, gut befreundet ist oder so. Ist das auch in Deutschland vielleicht nicht so ein großes Demokratieproblem? Einerseits. Und das andere, was ich ja auch echt spannend fand, vor ein paar Jahren, da haben ja dann auch andere Zeitungen angefangen, eher die größeren, sich Investigativteams zuzulegen. Wobei ich als früher ja Lokalradiomacherin gedacht habe, hallo, eigentlich ist Recherche ja Aufgabe in jeder Lokalzeitung und auch in jedem Radio. Jetzt sich groß mit Investigativteams zu schmücken, ist ja schön, aber eigentlich müssten die anderen Leute mehr Zeit haben.
Ja, ich fange mal mit dem ersten an. Also ich glaube, dass es eine super, super problematische Entwicklung ist im Lokal- und Regionaljournalismus. Und ich glaube, dass es auch demokratiegefährdend ist, dass es mittlerweile so viele Einzeitungskreise gibt und Regionen, in denen die Lokalredaktion so große Gebiete abdeckt, dass es de facto keinen Lokaljournalismus vor Ort mehr gibt, weil es einfach zu wenige Leute für zu große Fläche ist. Und das ist super schwierig. Und wie Sie auch angesprochen haben, gibt es einfach schon eine Reihe von Untersuchungen, jetzt vor allem aus den USA, aber vielleicht auch bald ja in Europa und Deutschland, dass dort dann vor Ort einfach super viel Sachen entstehen. Die Beteiligung an demokratischen Prozessen sinkt. Ich glaube, Ergebnisse waren, dass die Anleihezinsen für die Städte steigen, weil einfach zu wenig hingeguckt wird und die zu viel Quatsch machen mit ihren Budgets. Also es gibt ganz viele negative Aspekte dazu und es muss ja auch gar nicht unbedingt daran liegen, selbst wenn noch Leute vor Ort sind und dann nicht berichtet wird, dass dann irgendwie der Verleger mit dem Bauunternehmer irgendwie Skat spielt oder was. Es kann ja genauso gut daran liegen, dass der einfach keinen Bock hat auf Recherche, dass es ihm einfach unbequem ist. Es gibt ja einfach auch, zum Beispiel, das war auch in der Korrektivrecherche so, dass es einfach Verlage gibt, da ist der Verleger auch der Chefredakteur. Und das ist einfach ein wahnsinniges Problem meiner Ansicht nach, weil dann natürlich die Geschäftsinteressen vermischt werden mit journalistisch-redaktionellen Interessen. Und wenn dann einfach einer keine Lust hat, vor Gericht zu gehen, um irgendwie eine Akte freizuklagen, weil er weiß, es kostet ihn persönlich, weil er der Verleger ist, der das Geld am Ende des Jahres mit nach Hause nimmt, 50 oder 100.000 Euro und deswegen entscheidet er sich dagegen. Oder er hat einfach keine Lust, einfach doof angequatscht zu werden auf der Straße von anderen Leuten, weil alle wissen, er ist der Zeitungschef. und bestimmt quasi, was in die Zeitung kommt. Das ist einfach super blöd, wenn es dann nur diese eine Person gibt in der Region, die über alles entscheidet. Und deshalb, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich darum kümmert, dass es alternative Formen von Öffentlichkeit geben kann. Und das ist ja eine Sache, für die wir uns auch mit dem Netzwerk Recherche einsetzen, dass es mehr gemeinnützigen Journalismus in Deutschland gibt. Also es ist im Koalitionsvertrag der Ampel Koalition angekündigt worden, dass es eine Überarbeitung des Gemeinnützigkeitsrechts geben soll und Journalismus einfacher gemeinnützig werden kann. Im Moment ist es sehr schwierig, vor Ort ein lokales gemeinnütziges Projekt aufzusetzen, was auch Spenden finanziert, dann Stellen schaffen kann, damit Journalisten dort recherchieren können. Das gibt es immer wieder, es gibt immer mehr. Wir fördern das auch als Netzwerk mit Stipendien, mit Wissen, mit Vernetzung, aber das könnte noch viel mehr sein. Und ich glaube, so Sachen wie Korrektiv, was wir damals auf nationaler Ebene gestartet haben, um quasi mehr Recherche möglich zu machen und andere Recherche möglich zu machen, dass das im Lokalen und Regionalen noch viel wichtiger wäre. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es da mehr von geben würde. Und das knüpft auch an Ihren zweiten Teil. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn alle JournalistInnen mehr Zeit hätten für Recherche, grundsätzlich. Gleichzeitig ist es aber schon so, und das finde ich, ist auch aus dem, was wir bisher besprochen haben, ganz gut rausgekommen, dass es natürlich ein spezielles Wissen braucht, um größere Recherchen zu machen. Also klar, jeder kann ein paar Leute anrufen und einen guten Text zusammenschreiben und sich überlegen, wie kann ich da irgendwie kritisch nachfragen? Das ist keine große Hürde, aber zu sagen, wie funktioniert Verdachtsberichterstattung? Welche Rechte habe ich auf Auskunft, sowohl auf nach Presserecht als auch Informationsfreiheits- oder Umweltinformationsgesetz? Wie baue ich langfristig Kontakt zu Quellen auf? Wie rede ich mit Menschen, damit sie mir vertrauen und mir Dokumente und Informationen geben? Wie schütze ich diese Leute, wenn es darum geht, wie Sie gerade gesagt haben, digitale Überwachung oder auch nur, damit nicht klar wird, aus welcher Ecke die Dokumente kommen und wie viele Leute da vielleicht Zugriff drauf hatten. Also all solche Aspekte, das ist ja nichts, was man jetzt mal irgendwie nebenher abends sich kurz anliest, sondern es geht ja auch um Erfahrung und um, wenn man es häufiger macht, wird man besser und kriegt ein besseres Gefühl dafür. Ich bin heute natürlich ein anderer Journalist, als ich es vor 10 Jahren war. Und wenn ich vor 10 Jahren angefangen hätte, Social-Videos zu machen, würde ich jetzt super Social-Videos machen. Ich kann keine Social-Videos machen, ich bin einfach schlecht darin. Dafür kann ich recherchieren. So, und dafür, glaube ich, sind diese Spezialisierung von Rechercheteams, aber auch von gemeinnützigen Recherchebüros und Ähnlichem eine total wichtige Entwicklung, weil natürlich die Qualität dessen, was dort gemacht wird, mit den Jahren auch steigt.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Netzwerk Recherche unterstützt ja auch die Ausbildung oder Weiterbildung von investigativ arbeitenden JournalistInnen. Jetzt stelle ich mir vor, hier hört jetzt jemand diesen Podcast und denkt, geil, will ich auch machen, recherchieren kann ich zumindest auf meiner Ebene, ich will das andere auch alles lernen. Woran würden Sie erkennen, da ist jemand, der ist wirklich geeignet für den Job und was sollte der tun, damit er irgendwann mal vielleicht so berühmt wird wie Sie?
Ja, den letzten Teil ignoriere ich und den Teil davor kann ich gerne beantworten. Also das, ich glaube, der wichtigste Aspekt, habe ich Lust darauf? Ja oder nein? So, und wenn ich Lust drauf habe, dann probiere ich es aus und dann merke ich, habe ich wirklich Lust darauf? Oder ist das was, was mir irgendwie dann doch nicht zusagt? Weil es ja schon Sachen sind, da ziehen sich Geschichten, das dauert dann auch mal irgendwie nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich habe weniger Instant Gratification, als ich sie habe, wenn ich irgendwie alle paar Stunden was veröffentliche und dann sehe, da reagieren Leute drauf, da habe ich Klicks, da habe ich irgendwie Rückmeldung, was auch immer. Sondern ich habe halt manchmal nur alle paar Monate ein Projekt, wo ich das dann stolz verkünden kann. So, wenn da sowas mir wichtig ist, dass ich regelmäßig Sachen veröffentliche, dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn ich mir grundsätzlich vorstellen kann, lange Zeit an Sachen zu arbeiten, wenn ich Interesse daran habe, mehr rauszufinden, wenn ich gerne Dinge ans Licht bringen würde, die bisher nicht bekannt waren und Experte werde auf meinem Gebiet, dann ist das eine super Voraussetzung und dann muss man es halt probieren und dann merkt man ja im Machen, ob es wirklich was für einen ist oder nicht. Und dann finde ich, gibt es eine Reihe von total sinnvollen Dingen. Was ich damals gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, alle möglichen Rechercheseminare und Fortbildungen und Workshops mir anzugucken und mitzumachen. Bin damals sehr früh Mitglied geworden im Netzwerk Recherche. Das ist auch, kurze Eigenwerbung, gar nicht so teuer. Dann halt regelmäßig Workshops. Wir machen Jahreskonferenzen, Fachkonferenzen. Es gibt Handbücher auf der Website. Wir machen so Gesprächsrunden alle paar Wochen, wo Leute aus dem Alltag erzählen. So, und das sind so Sachen, die helfen. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man sich eine Sache vornimmt, wo man sagt, da interessiere ich mich persönlich für, da glaube ich, da ist was zu holen, da versuche ich mich jetzt mal dran. Und meine Empfehlung wäre, den Anspruch nicht so hoch zu setzen. Ich habe jahrelang immer wieder damit gekämpft, dass ich dachte, das ist nicht gut genug, da muss ich mehr haben, warum kann ich das nicht, geht da nicht noch mehr, der Skandal muss größer sein und so weiter. Das ist, glaube ich, völliger Quatsch. Es geht, glaube ich, darum, reinzukommen und die erste Geschichte zu machen und zu schauen, wie funktioniert das und dann die zweite Geschichte zu machen und sich bei Fragen auch nicht scheuen, Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin hier in dieser Recherche, ich weiß nicht so richtig weiter, hast du anderthalb Tipps, können wir kurz telefonieren und oder kannst du mir die per E-Mail beantworten? Weil ich glaube, viele der Leute, die in der Recherche unterwegs sind, sind mit Herz in der Recherche unterwegs und freuen sich, wenn mehr Leute in die Recherche reinkommen wollen, weil sie das als sehr wichtig erachten. Und deswegen glaube ich, wenn man Leute sieht, die irgendwie gute Sachen veröffentlichen, in Bereichen, die man selber spannend findet, dann sollte man sich nicht scheuen, die Leute auch anzuschreiben.
Ihre E-Mail-Adresse ist ja sowieso auch öffentlich. Also wer da noch eine Frage hat, kann sich bestimmt auch an Sie wenden oder auch an das Netzwerk Recherche. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die so ein bisschen abweicht. Es ist ja häufig so, dass Menschen, die einen bestimmten Beruf haben, in ihrer Freizeit nicht abschalten können. Wenn Sie jemand Neues kennenlernen, recherchieren Sie dann erstmal überall, wer ist das? Haben Sie geguckt, wer ist Sascha Fobbe, ehe Sie gesagt haben, okay, mit der spreche ich?
Ehrlich gesagt habe ich in diesem Fall gar nicht so viel geguckt, weil ich selber DJV-Mitglied bin und dann habe ich so ein Grundvertrauen gehabt, dass ich dachte, oh, DJV, das ist eine gute Sache, Gewerkschaft bin ich dafür, deswegen können wir das Gespräch gerne machen. Aber klar, ich bin jetzt irgendwie auch privat natürlich nicht komplett unneugierig und wenn irgendwo irgendwelche Leute da unterwegs sind, mit denen ich zu tun habe, schaue ich auch mal, was die so machen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich jedes Mal in so ein abendliches von 22 bis 4 Uhr nachts Rabbit Hole reingehen, um irgendwelche Leute hinterher zu recherchieren. Das nicht. Aber so von wegen nicht abschalten können. Also es ist schon so, dass ich dann auch, ich halte es für falsch zu sagen, man kann nur investigative Journalistin oder investigativer Journalist werden, wenn man irgendwie kein Privatleben hat, 70 Stunden die Woche arbeitet, sich irgendwie nachts mit irgendwelchen Leuten trifft und so. Das ist alles Quatsch, finde ich. Klar braucht man ein bisschen Flexibilität hin und wieder, aber es geht auch mit einem normalen Alltag und ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich regelmäßig auch vernünftig Zeit verbringe mit meiner Familie, weil ich, ja, das finde ich Quatsch, dass man sich kaputt machen muss, um Journalist zu sein, weil dann macht man es vielleicht 5 bis 8 Jahre und dann war es das und ich würde es gerne die nächsten 30 noch machen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich irgendwie mit vielen interessanten Sachen in meiner Arbeit in Kontakt komme, über die ich dann auch vielleicht dann irgendwie abends oder am Wochenende nochmal nachdenke. Und vor allem bin ich halt großer Fan von solchen gut erzählten, gut recherchierten Geschichten und lese dann halt auch entsprechend irgendwie am Wochenende im Zweifel eher ein Sachbuch oder sowas, was dann irgendwie gut erzählt ist und schreibe dann da auch drüber, wenn ich das gelesen habe, weil ich es einfach spannend finde und das merkt man, glaube ich, schon.
Ja, Sie haben, glaube ich, auch einen Newsletter, wo Sie Sachbücher empfehlen.
Genau, Sachbuchliebe heißt der. Ist ein ganz toller Newsletter. Können sich alle, also ernsthaft, das ist so für mich so ein Pet-Project, weil ich da irgendwie finde, in Deutschland gibt es viel zu wenig gut erzählte Sachbücher. Es gibt zwar viele Sachbücher, aber viele, habe ich das Gefühl, könnten noch besser erzählt sein. Deswegen versuche ich, die guten, die ich finde und die guten amerikanischen, die ich finde, zu empfehlen, weil ich da einfach großer Fan von bin.
Also Sie schaffen das noch nebenbei, neben Familie und Beruf. Heißt also tatsächlich, Sie müssen nicht 120 Stunden die Woche arbeiten. Das ist vielleicht für Menschen, die in Ihren Bereich einsteigen wollen, sehr beruhigend. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Habe ich aus Ihrer Sicht irgendwas vergessen?
Nee, ich fand das super. Ich habe mich gefreut, dass wir reden konnten und dass die Message ankommt, dass man nicht 120 Stunden die Woche arbeiten muss, um eine investigative Journalistin zu werden, sondern dass es auch mit 40 geht, finde ich total gut, dass wir da damit enden.
Alles klar. Dann sage ich Dankeschön für diese Einschätzungen und auch für den Einblick in Ihren Arbeitsalltag. Daniel Drepper, kommissarischer Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Heute geht es um die Inflationsprämie. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Ende Oktober erst haben Bundestag und Bundesrat der Inflationsausgleichsprämie zugestimmt, so heißt diese Prämie offiziell. Sie gehört zum 3. Entlastungspaket und soll Unternehmen und Beschäftigten helfen, die hohen Preise für Lebensmittel und Energie zu stemmen. Christian, was genau steht denn in dem Gesetz dazu drin? Was besagt diese Prämie?
Ja, Sascha, mit dem Gesetz erhalten Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern, ihren Beschäftigten steuer- und sozialversicherungsfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro auszuzahlen. Das muss nicht am Stück passieren, das kann auch in verschiedenen Stückelungen erfolgen, aber die Auszahlung muss bis Ende 2024 erfolgen.
Aha, da können die Arbeitgeber also noch eine Weile überlegen, ob sie das wollen oder nicht. Wer kann denn diese Inflationsprämie überhaupt bekommen? Also an wen zahlen Arbeitgeber das aus?
Ja, alle Arbeitnehmer bekommen das. Und zwar selbstverständlich auch Teilzeitkräfte oder Minijobber. Mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das Zahlungen sein müssen, die zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt werden. Also man kann jetzt nicht sagen, ein Teil des Gehaltes ist jetzt Inflationsprämie, sondern es muss etwas sein, was jetzt dazu kommt.
Okay, hätten wir das geklärt? Also es gibt zusätzlich zum Gehalt. Einen Anspruch auf die Prämie habe ich aber nicht, ne?
Für Arbeitgeber ist die Prämie freiwillig. Wenn sie aber ausgezahlt wird, dann ist sie steuerfrei und auch frei von Sozialversicherungsbeiträgen.
Also brutto für netto.
So ist es, Sascha.
Das ist doch schön. So 3.000 Euro extra wäre schon mal nicht schlecht. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich so einen Arbeitgeber habe, der nur einem Teil der Belegschaft die Prämie gewähren will? Also meinetwegen ein Zeitungsverlag will diese Prämie nur den Onlinern zahlen, den Zeitungsredakteuren und Redakteurinnen aber nicht. Geht das?
Sascha, auch im Arbeitsverhältnis gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Deshalb gilt, wenn ich meine Arbeitnehmer unterschiedlich behandeln will, dann brauche ich da eine gute Begründung dafür. Und ich kann mir die Begründung jetzt nicht vorstellen, wieso die einen den Inflationsausgleich brauchen, die anderen aber nicht.
Okay, also sollte jemand aber irgendwie Fragen haben oder Probleme mit seinem Arbeitgeber bekommen wegen dieser Inflationsprämie, der kann sich sicher wie immer an dich und deine Kolleginnen im Justiziariat des DJV NRW wenden.
Selbstverständlich, Sascha.
Alle Infos zur Inflationsausgleichsprämie waren das. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Herzlichen Dank, Sascha.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 10. Januar 2023. Im Dezember ist der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Anmerkungen oder Themenvorschläge gerne per Mail an information@djv-nrw.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 16. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.